herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie ist auch und das freut mich sehr, denn ich bin ein großer Fan von ihr. Und zwar deshalb, weil sie sagt, was sie denkt. Und sie denkt klug und modern über Gleichstellung, Liebe, Sexismus, Freund und Partnerschaften, Altersdiskriminierung und all die anderen Herausforderungen. Sie moderiert die WDR-Sendung FrauTV, schreibt Bücher und das Neueste heißt Heißer Scheiß. Das macht neugierig. Herzlich willkommen, Journalistin, Aktivistin und Autorin Lisa Ortges. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich so sehr, Inka. Ich fühle mich richtig wohl hier.
Super. Ja, normalerweise quatschen wir und stundenlang, abendelang auf Couches, auf deiner oder auf meiner. Ja. Und jetzt auf dem runden Sofa ist aber schon ein bisschen was anderes, ne?
Ja, wir sind wieder unter uns. Ist ein bisschen größer hier, wir haben es uns ein bisschen kuscheliger, aber sehr schön. Farblich passt es.
Das Lustige ist, wenn man das Buch des anderen oder der anderen in deinem Fall liest, dann erfährt man ja auf einmal Sachen, von denen man gar nichts wusste. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du deine Gürkchen mit Mortadella-Scheiben umwickelst und dann in einem runterschlingst.
Vegane Mortadella-Scheiben.
Oh noch. Ich wusste auch nicht, dass du so Vinyltassen der Royals sammelst. Das hast du mir immer verschwiegen.
Oha.
Und dass dein Lieblingshit Murder on the Dance Floor ist.
Ja, zurzeit. Weil danach kannst du zu jeder Uhrzeit tanzen. Das ist irgendwie so ein Ding, das mir sofort in die Füße geht. Bist und du immerhin Jahr 2000. Ist ja nicht ganz so weit zurück.
Bist du denn noch so Disco? Du hast ja auch hier.
Ich bin ja schwer dafür, Sachen zu kultivieren, mit denen man aufgewachsen ist. Ja. Ich bin praktisch in der Disco sozialisiert. Ich habe da jedes Wochenende verbracht und wunderbare Zeiten gehabt und meine besten Erinnerungen. Ich will nicht wieder dahin zurück, aber ich möchte unbedingt mit dieser Tradition weitermachen. Ich möchte alle Clubbesitzer bitten, bitte bietet doch Sachen Ü50 an.
Und auch ein bisschen früher, damit wir ein bisschen früher nach Hause kommen.
Ich kann gerne 18:30 losgehen mit dem Häppchen. Bin ich dabei.
Ja, ich meine, es gibt ja solche Clubs, die durch tanzen lassen, also wo du auch morgens um 10 hingehen kannst. Eigentlich finde ich das gar nicht schlecht, weil da drin ist eh dunkel, aber du kommst dann raus und es ist noch hell.
Stimmt, kannst du, aber die, die dabei sind, sind seit der Nacht vorher dabei. Also ich mache das von 12 bis 12, da hast du so ein paar Leichen dann rumhängen. Passt vielleicht nicht so ganz vom Publikum, aber ja, wie gesagt, ich würde zu jeder Uhrzeit einsteigen.
Wenn Frauen, wie wir jetzt, über Frauen reden, dann haben manchmal Männer das Gefühl, irgendwie sind sie nicht gemeint. Und es könnte jetzt sein, dass der ein oder andere denkt, oh nee, da gucke ich jetzt nicht zu, oder?
Was meinst du? Es gibt doch nichts, ich denke, also ich kriege immer zu hören, es gibt nichts Besseres für einen Mann, als einmal Mäuschen spielen zu können, wenn Frauen sich wirklich intim und über alles unterhalten. Die meisten sagen, ich möchte da einmal dabei sein und hören, was ihr quatscht. Heute ist die Gelegenheit, so finde ich.
Also bleiben Sie dran. Laut röhren und sich bekämpfen, da weiß man, wo es herkommt.
Die machen richtig Geräusche. Ich kenne so ein bisschen aus dem Fitnessstudio, du nicht so ein bisschen, dem ähnelt das so.
Das ist auch erstaunlich. Es sind eigentlich fast nur Männer, die das Gefühl haben, sie müssen unglaublich stöhnen, wenn sie irgendwie Gewichte heben, oder?
Ich glaube, sie haben auch einfach weniger Hemmungen. Vielleicht können wir uns auch ein bisschen was abgucken. Ich finde das gar nicht so schlecht, dem Ausdruck zu geben, so eine Anstrengung. Wenn man das bei der Hausarbeit machen würde zum Beispiel, würden alle mitbekommen, unsichtbare Arbeit wird sichtbar, hörbar. Finde ich super.
Schon der erste gute Tipp. Die Journalistin, Moderatorin und Bestsellerautorin Lisa Ortges ist heute unser Gast. Weil du jetzt so gut gelaunt wirkst, auf einer Skala 1 bis 10, 1 happy, 10 müde, schlecht gelaunt, wütend. Wo würdest du dich da gerade verorten?
Also da ich das ja kultiviert habe, wie in meinem Buch vorgeschlagen, mit gezieltem Ausrasten, bin ich jetzt total entspannt. Also ich platziere das so im Alltag, dass die Welle dann abebben kann. Und jetzt sitze ich hier nach gezielten Ausrastanfällen ganz entspannt, genau.
Ausrasteranfälle. Es geht um heißen Scheiß, um Wut.
Ja.
Und du machst eigentlich Frauen Mut auf Wut. Warum?
Weil ich glaube, dass wir alle, zumindest ungefähr unsere Alterskohorte, so eine jahrzehntelange Sozialisation als People-Pleaserin, also Leuten anpassen, gefallen, durchgemacht haben. Und das ist tatsächlich nachgewiesen, jetzt muss ich kurz ernst werden, oft sogar unter der Wahrnehmungsschwelle bleibt bei Frauen und da großen Schaden anrichtet. Also es ist im Sinne der seelischen Gesundheit, dass man Wut als Gestaltungskraft nutzt, um sich abzugrenzen, auch seelisch abzugrenzen, nicht nur physisch abzugrenzen und Dinge für sich zu bewegen. Das ist enorm wichtig.
Auf was bist du denn wütend?
Also, wo soll ich anfangen? Also ich habe gemerkt, dass ich mir selber nicht mehr zuhören kann, weil du sagst gerade hier, haben wir es gesehen, 30 Jahre und so manche Themen,
die Frau-TV-Moderation.
Frau-TV, die Care-Arbeit betreffen und die sozusagen die Aufteilung dieser Arbeiten, bleiben komplett gleich, ungefähr gleich seit 30 Jahren. Also ich zitiere in dem Zusammenhang immer gern Männer, weil das dann Männer lieber hören. Es gibt einen Männerforscher, Björn Süfke, der hat ausgerechnet, wenn das so weitergeht, ja, dass Männer so drängen, tun sie ja eben nicht, ne, in die Familienarbeit, dauert das noch 400 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Geduld nicht mehr und ich habe auch so ein bisschen die Faxen dicke davon, da einen roten Teppich auszurollen und Gender-Seminare zu geben und Männer immer zu motivieren. Ja? Also man muss jetzt mal anfangen, glaube ich, ein bisschen Guerillatechnik, ein paar Sachen gegen die Wand fahren lassen. Einfach mal liegen lassen, die Wäsche, eine Woche, gucken, was passiert.
Das wäre schon mal der erste Tipp. Also erstmal stöhnen, ja. wenn man sie wegräumt, stöhnen.
Hörbar machen die Arbeit, unbedingt.
Und sonst aber auch immer einfach liegen lassen.
Einfach mal was gegen die Wand fahren lassen. Es geht ja nicht nur um die Hausarbeit, es geht ja auch um Emotionsarbeit. Also wer hat die Verantwortung, auch die emotionale Verantwortung für eine Familie? Wer kommt wo an? Wer kriegt mit, wer Liebeskummer hat, wer in der Schule irgendwie abschmiert, wer gemobbt wird? Emotionsarbeit auch in der Beziehung. Ne? Also wer hält das Ganze aufrecht? Wer sorgt dafür, dass man gemeinsame Sachen unternimmt, dass man über Dinge spricht? Ne? Problemorientiertes Gespräch, oh, bitte nicht, dann die Typen sind schon weg, Frauen bleiben dran. Ich denke mal so, vielleicht auch einfach mal sein lassen und gucken, was passiert, sich auf sich besinnen und mal gucken, worauf habe ich eigentlich Lust.
Und diese permanente To-Do-Liste, also dieser Mental Load, bezeichnet man ja auch mit Mikrostress. Ja. All diese kleinen WhatsAppen, die man noch zu Geburtstagen schreibt und hast du noch und denkst du noch und oh Mensch, ach, hätte ich fast vergessen. Das sind ja immer wieder so Stressmomente, die man 50.000 Mal am Tag erlebt.
Genau, also eigentlich ist es so, dass Frauen die mentale Gesundheit von allen anderen Menschen im Auge haben, um sie herum. Das ist nach wie vor so, das ist auch Teil ihrer Sozialisation. Jetzt kann man sagen, es hat auch nichts mit Genen zu tun, sondern einfach etwas, was sich herausgebildet hat im Laufe der Jahrzehnte. Und unsere Generation ist ganz klar noch von so einer Erziehung und so einer Herausbildung solcher Wesensarten, so, die ja eigentlich gar nicht zu uns gehören. Und uns fällt es dann besonders schwer, an das anzuschließen, was wir eigentlich mal wollten. Und ich erlebe halt, so ist das Buch ja auch entstanden, über Jahrzehnte Recherchen und viele Frauen in meinem Alter jetzt, die einfach vergessen haben, was sie eigentlich mal wollten. Und die jetzt aber mit den Wechseljahren zum Beispiel es angehen könnten, sagen, ich mache mal eine Aufräumarbeit und guck, was wollte ich eigentlich? Was waren eigentlich Wünsche? Was waren eigentlich Träume? Also jetzt ist die Zeit, in der man da anschließen kann. Die beste Zeit.
Und dazu willst du motivieren?
Ja, unbedingt.
Es gibt Seminare, speziell für Frauen, die uns dabei unterstützen in der Lebensmitte. Und die Frauen, die da hingehen oder hingehen sollten, haben alle eins gemeinsam. Sie haben schon viel hinter sich, im Guten wie im Schlechten. Aber sie haben noch viel mehr vor sich. Torge Wittern-Kochs hat sich in die Höhle der Löwinnen gewagt.
Ein Wochenendseminar in Hamburg. Alle Frauen, die sich hier treffen, sind beruflich erfolgreich. Als Anwältin, Agenturinhaberin, Winzerin und Autorin zum Beispiel.
Die Frauen, die sich hier angemeldet haben, die sind Expertinnen in ihrem Bereich. Die sind hochqualifiziert, aber häufig tatsächlich gehen sie eben nicht diesen Schritt zu sagen, ich halte jetzt einen Vortrag dazu. Man muss gucken, woran hakt es, wo liegt die Unsicherheit und dann eben die nehmen und darin bestärken oder halt auch vielleicht auch ein kleines Manko ausgleichen, sodass die Frauen sich hinstellen und sagen, ja, hier bin ich mit dem, was ich kann.
Die TV- und moderationserfahrene Journalistin Silke Burmeester nutzt den ersten Tag, um Teilnehmerinnen Tipps und Tricks für öffentliche Auftritte zu geben. Jetzt, im zweiten Schritt, geht es um die Optik.
Männer tragen Hemden, Hosen, Pullover und T-Shirt. Wir tragen Blusen, wir tragen Kleider, wir tragen Overalls, wir tragen viel mehr unterschiedliche Kleidungsstücke. Und in Kombination mit Farbe und Accessoires ist das der riesige Blumenstrauß, aus dem wir auswählen dürfen.
Und wir werden viel mehr bewertet, natürlich nach unserem Äußeren, immer noch, müssen wir uns ja nichts vormachen. Nee. Frauen werden immer zuerst nach ihrer Optik bewertet.
Die Erziehung von Frauen, die in den 70er Jahren groß geworden sind, ist häufig von sehr konservativen Glaubenssätzen geprägt.
Du bist Mädchen, sei nicht so laut. Sei nicht so präsent, mach dich schön.
Also ich bin mir wirklich total sicher, dass es so ist, dass Frauen anders groß werden und dass Frauen sich latent bedroht fühlen, wenn sie sichtbar sind. Weil Frauen auch aggressivere Reaktionen bekommen, wenn sie in die Sichtbarkeit gehen, weil von Frauen bestimmtes Verhalten einfach nicht erwartet wird und häufig auch nicht akzeptiert wird, immer noch nicht.
Im dritten Teil des Seminars geht es um Online-Präsenz. Die Frauen hier begreifen das zunehmende Alter nicht als Ende, sondern als Anfang, als Bilanz- und Erkenntnisjahre.
Das kann sehr schön sein, ganz viel hinter sich zu lassen. Man lässt die Menstruation hinter sich, man muss nicht mehr an Tampons denken, man muss nicht mehr an Verhütung denken, das ist doch fabelhaft.
Es wird entspannter, weil man einfach nicht mehr es jedem recht machen möchte und weil man weiß, was man kann und wofür man steht.
Ich habe mich mit 30 zum Beispiel im Schwimmbad immer geniert. Mit 40 auch noch. Und jetzt ist das überhaupt kein Thema mehr.
Also ich finde, man sollte wirklich diese Zeit als Pubertät 2.0 erleben und sagen, so, jetzt lass es mal richtig krachen.
Das Seminar von Palais Flux will den Frauen helfen, die Sicherheit und das Selbstbewusstsein aus dem Job in alle Lebensbereiche zu bringen. Und das ist manchmal ganz einfach.
Das sind die typischen Dinge, die Frauen im Kopf haben und die manche auch googeln, was tragen ab 50. Weil sie glauben, dass sie nicht mehr so modisch sein können. Ich finde, jede Frau kann das tragen, worin sie sich wohlfühlt. So, und ich finde viel wichtiger, Dinge, die Frauen nicht mehr tun sollten ab 50, bang. Vergiss es, mach, was dir gefällt.
Und gibt es noch einen Tipp für jüngere Frauen, damit diese alten Unsicherheiten gar nicht erst ins Gepäck kommen?
Die sind in Filmen jetzt schon viel frecher, als wir jemals waren. Also da staune ich manchmal, mit welchem Selbstbewusstsein die an Dinge rangehen. Da kann man sich fast noch was von abschneiden. Ich würde sagen, probiert total viel aus und lasst euch nicht einschüchtern so schnell. Und sucht euch andere, mit denen ihr zusammen, also andere Frauen, mit denen ihr euch austauschen könnt.
Die Tipps können wir, glaube ich, unterstreichen. Was hast du gerade gedacht, als du die Frauen gehört hast?
Da kenne ich natürlich vieles wieder. Beim letzten O-Ton sozusagen war es so, dass ich gedacht habe, ja, also was ich natürlich auch beobachte, auch ein Grund, mich dazu äußern deshalb, ist, dass es schon so eine Art Backlash gibt. Ne? Also dass du jetzt beobachten kannst, Anti-Aging wird uns ja irgendwie seit wir 30 sind, oder sagen wir 40 eingeredet, jetzt geht es bei Teenagern los, jetzt geht es bei Anfang 20-Jährigen los, dass die angeblich schon da einen Alterungsprozess durchmachen und jetzt werde ich zum Beispiel richtig sauer, weil wenn die Kosmetikkonzerne jetzt zugreifen auf Frauen im Alter meiner Tochter, dann sage ich so, jetzt reicht's, ehrlich gesagt. Und das ist ja einfach nur eine Erweiterung des Marktes. Ne? Wenn man weiß, dass es irgendwie 400 Milliarden Umsatz sind weltweit, weiß man, worum es da geht. Und das funktioniert halt immer noch mit Charme. Und ich sehe schon mit Erschrecken, dass es auch bei jungen Frauen funktioniert, dass sich das da auch durchsetzt. Und da würde ich gerne sagen, bitte, es gibt Reisen, die man machen kann, Fortbildung, am Abend ein Disco, tolles Essen. Es gibt tolle Dinge, für die man Geld ausgeben kann. Bitte nicht dafür.
Ja, weil die meisten Botox, Hyaluron, Spritzarien finden im Alter so um die 30 statt. Das sind nämlich gar nicht die Frauen um die 50, 60, sondern tatsächlich ganz viel Junge.
Ja, auch
die sich jetzt schon spritzen lassen und OPs. Ja?
Richtig, 18 bis 30, allein die Zahlen, das muss man sich mal vorstellen. Auch da, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen. Also ich bis heute nicht tatsächlich. Aber in dem Alter war ich komplett sorglos und fand alles. Alles fantastisch. Also ich weiß nicht, ob du das...
Das stimmt so nicht, weil in deinem Buch beschreibst du eine Situation von wegen sorglos, dass wir uns doch auch öfter mal geschämt haben früher. Ne? Und es gibt so eine Situation auch, hat ja auch gerade die eine Frau beschrieben, wenn man, kennt jeder, vom Strand ins Wasser möchte und man muss den Weg da zurücklegen, die paar Meter, wo man sich auf einmal vorher fragt, kann ich da noch lang gehen? Oder
das kenne ich auch.
Wo ist die Burka?
Absolut. Ich stecke da ja auch mittendrin in diesen Prozessen. Ich weiß jetzt nicht alles besser und ich bin auch nicht unbetroffen von Charme, ganz klar. Und dieser Weg vom Handtuch ins Wasser, das habe ich selber in mir beobachtet, dass ich dann anfange, Kinn raus, weil Konturen und dann irgendwie die Hände vor die Schenkel wegen der Dellen und den Bauch einziehen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, das Einzige, was die Leute sehen, keiner achtet darauf, es findet alles in meinem Kopf statt. Was für ein Schwachsinn. Das Einzige, was sie sehen, ist, wie bescheuert läuft die denn? Also wie läuft die denn wie so ein Pinguin durch die Gegend? Und irgendwann habe ich gedacht, was machst du da eigentlich mit dir selbst?
Zumal,
also es ist eine unbewusste Sache.
Zumal wir ja in unserem Alter, heißt es, ohnehin nicht mehr gesehen werden.
Du meinst
also gar keiner.
Das glaube ich ja auch nicht. Ich glaube, dass wir uns das ein bisschen gegenseitig einreden. Ich glaube, dass es so eine self-fulfilling prophecy gibt, wenn man selber sich wegduckt und glaubt, man hat keine Bedeutung mehr. Auch das als Aktivistin sage ich, jetzt wird es wichtig, jetzt kommt die beste Zeit, wurde gerade auch erwähnt. Was wir kennen, sind diese Narrative, diese Geschichten über Verlust und Verfall. Und ich möchte das nochmal kurz sagen, wer vermisst denn seine Regel oder irgendwie die Kleinkindzeit? Also empty nest, entweder man ist endlich ein bisschen verantwortungslos, das ist die beste Zeit. Es ist nichts anderes als eine lang ersehnte Befreiung, die Wechseljahre.
Deshalb muss man die Dinge manchmal vielleicht auch einfach anders benennen. Also Wechseljahre zum Beispiel. Das Wort, irgendwie hat man konnotiert man damit so, weiß nicht, wie du sagst, Verlust und Trockenheit und was nicht alles und Schwitzen.
Wechsel,
und da fragt man sich mal, brennst du noch oder schwitzt du schon?
Ist ja
die neue Frage.
So, und das ist ja auch, darf man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass ein Drittel der Frauen gar nicht davon betroffen sind. Also was ich auch beobachte, ist, dass dieser Zeitraum sich immer mehr erweitert. Inzwischen sind es 25 Jahre mit Peri-Pre. Also um das auch kurz zu sagen, ich finde es ein Skandal und unverschämt, dass Mediziner nicht darüber aufgeklärt werden, was für Symptome da dranhängen. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt überall wieder die Hormonnummer drüber zu stülpen und uns zu pathologisieren, weil am Ende, das hört sich ja an, wenn man die Symptome liest, die müssen uns den Führerschein abnehmen, ja? Wenn du das mal irgendwie sacken lässt. Also das kann es auch nicht sein. Vielleicht fängt es mit der Umbenennung an, weiß ich nicht. Dirty Aging fände ich super.
Oder jetzt erst recht Jahre.
Oder, ja.
Nochmal alles neu. Alles auf Anfang.
Alles auf Anfang ist super.
Wir haben aber auch gerade gehört, ich möchte noch ein Zitat erst loswerden. Das fand ich so schön. Mit 30 wusste ich, was ich will. Mit 40 wusste ich, was ich kann. Und mit 50 weiß ich, wer ich bin. Lisa Ortgies. Schönes Zitat.
Danke dir.
Genau. Glaubenssätze war gerade ein Thema. Was sind deine Glaubenssätze? Weil die prägen uns ja sehr lange und die schleppen wir im Gepäck ja eigentlich also, ein Leben lang mit uns.
Alles, was ich da beschreibe, habe ich natürlich selber durchgemacht. Mhm. Also Schamerziehung, ich meine, ich bin noch aufgewachsen mit, mach mal einen Knicks für einen Besuch. Ja? Sich anpassen, Gefühle nicht spüren, da habe ich auch selber, um mal ernst zu werden, eine lange Entwicklung hinter mir. Mit dem Infarkt hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, dass da Wut und Ärger war, der gar nicht die Wahrnehmungsschwelle erreicht hat. Und da habe ich natürlich da mich reingehängt und noch mal geguckt und merke, ich bin auch nicht allein damit, was im Körper passiert, wenn man eigentlich Ärger empfindet und der eigentlich hochsteigt, der aber nicht wahrgenommen, nicht ausgedrückt wird, ist wirklich schlimm. Also das kann ganz unter Umständen wirklich schlimme Folgen haben, weil sich Muskeln verkrampfen, weil da der Herzbeutel dranhängt, weil du solche Bewegungen machst. Wie gesagt, es führt zu vielen Erkrankungen, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, dass vor allen Dingen Frauen betroffen sind. Und es ist ein medizinisches Rätsel. Ich glaube, es ist gar nicht so ein Rätsel, warum Frauen vor allen Dingen Autoimmunerkrankungen, dass sie chronische Schmerzen haben, dass sie eher zu Depressionen neigen, weil die Gefühle eher gegen sich selbst gerichtet werden. Mhm. Während bei Männern auch qua Sozialisation, ich sage ja nicht, sind die Gene, dass sich eher nach außen richtet, mhm. ne? Also eher Gewalt nach außen draus wird. Wenn wir da genau aufpassen wollen, da geht es einfach auch um unsere seelische Gesundheit. Ne? Nicht nur, und am Ende tatsächlich auch um die physische Gesundheit.
Weil du den Herzinfarkt selbst jetzt angesprochen hast. Mhm. Ich hatte mich überlegt, ob wir überhaupt drüber sprechen, aber ich dachte, es ist auch doof, wenn Lisa Ortgies immer gleich Herzinfarkt so in einem praktisch genannt wird.
Genau, da hat man irgendwie so eine Fahne
und über deshalb, Kopf, das stimmt. Aber du bietest es jetzt an, deshalb einfach nur die Frage, geht es dir gut damit oder
Wunderbar.
Denkst du noch viel dran oder macht dich das nervös, dass du denkst, oder war schon mal was, nicht, dass noch mal was kommt?
Das ist natürlich so ein bisschen, dass du mehr aufpasst, aber mein Herz ist ja mein Freund jetzt geworden. Vorher habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Das ist mein bester Ratgeber und ich fahre am besten, wenn ich genau drauf höre. Und ich wache schon mal nachts auf und dann rast es. Und dann weiß ich aber genau, wenn ich im Moment nachdenke, was war los am Tag zuvor. Und da hat ein Nein gefehlt oder ist was nicht ausgedrückt worden. Das ist ziemlich ein guter Seismograph.
Aber spannend und gut, dass du so gut daraus gelernt hast. Erwartungen erfüllen, ne? Das machen wir Frauen ja alle gerne. Und wir machen dafür auch so einiges. Wir arbeiten unermüdlich am Aussehen, stecken viel Zeit und Geld in die Selbstoptimierung, machen Sport, achten aufs Gewicht. Und die Frau, die Shugaka Silav getroffen hat, hat das auch getan, bis sie gemerkt hat, dass sie sich dadurch gar nicht besser, sondern schlechter fühlt.
Carolina Kaiser zeigt Bilder aus ihrer Vergangenheit. Da gab sie täglich Kurse als Fitness- und Personal-Trainerin.
Optisch wahrscheinlich beneidenswert, aber meine Energie war gegen Null. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mit meiner Tochter in ihrem Zimmer gespielt habe und ich auf dem Teppich eingeschlafen bin. Das war ein massiver Einschlag emotional für mich, weil ich gedacht habe, ja wow, jetzt hast du hier dein Sixpack in Anführungsstrichen und bist aber eine schlechte Mutter. Und das war wirklich auch einer der Wendepunkte, wo ich gedacht habe, okay, warum funktioniert viel Training, wenig Essen, alles diszipliniert und kontrolliert auf lange Sicht halt nicht.
Sie beginnt, sich medizinisch weiterzubilden, auch für ihre Klienten. Im Fokus nicht mehr nur das Gewicht, sondern Kraft und Gesundheit. Vieles, was zum Abnehmen verkauft wird, sagt sie, funktioniert nur kurz.
Was haben Zuckerzusätze zu suchen in einem Drink für Gewichtskontrolle? Es ist eigentlich Öl im Feuer.
Diäten, immer weniger essen und nie wieder Zuckerschwüre machen niemand dauerhaft gesünder. Ernährung ist wichtig, aber nur ein Baustein.
Das Problem ist der gesamte Lebensstil. Das heißt, ich habe keine Bewegung, ich habe super viel Stress, ich schlafe nicht. Das heißt, alle guten Gewohnheiten, die wir eigentlich bräuchten, um weniger Körperfett zu haben, mehr Muskulatur, die fallen einfach hinten über.
Gute Ernährung, sagt Carolina Kaiser, ist außerdem ganz einfach. Man kann sie pflücken, sammeln oder sie hat mal gelebt und ist möglichst wenig verarbeitet.
Ich nehme jetzt zum Beispiel so einen Diätdrink. Da sind pulverisierte Dinge drin, da ist ein Magermilchpulver drin. Das heißt, die Verarbeitungsschritte von der Milch zu diesem Pulver sind sehr, sehr viele Schritte. Auf diesen Schritten verliert Nahrung nicht Energie, aber Nährstoffe. Wir brauchen lebendige Nahrung, die Nährstoffe enthält. Und dann umgehen wir auch das Thema Heißhunger oder Gewichtszunahme, weil der Körper ja nicht nur Kalorien braucht, um zu überleben, sondern wirklich auch alles, um die Körperfunktion am Laufen zu halten.
Fehlen diese Nährstoffe, ist der Körper unterversorgt. Dann speichert er alles. Carolinas Klientinnen kennen das.
Und ja, ich habe alles ausprobiert. Ich habe Diäten, Intervallfasten, viel essen, gar nichts essen, vegetarisch, vegan, also ich glaube, ich habe wirklich alles ausprobiert und es hat nichts zum Ziel geführt. Es hat nichts gebracht. Ich habe mich immer schlapper, immer energieloser gefühlt.
Gestresste Menschen sollten Krafttraining machen, um Muskeln aufzubauen. Erschöpft joggen gehen oder Fitnesskurse machen, davon rät Carolina ab.
In den meisten Fällen läuft es eher so, dass Cardiotraining mich hungrig und noch müder macht. Und wenn ich ein gut strukturiertes Krafttraining mache und mich mal wirklich ans Eisen wage, auch als Frau, spare ich unheimlich viel Energie, bin nicht so müde und habe überhaupt die Chance, etwas an meinem Gesundheitszustand zu verbessern.
Am wichtigsten aber sind Pausen, Entspannung und guter Schlaf.
Wenn ich wenig schlafe, das Schlafhormon Melatonin sorgt dafür, dass andere Geschlechtshormone, das Stresshormone, ins Gleichgewicht gebracht werden. Und fehlt das, dann kann ich mich wirklich mit der Ernährung richtig abkämpfen. Aber wenn ich an dieser Schraube nicht drehe, sorge ich nie für Ruhe.
Ausschlafen, ein Tag am Strand. Das ist nicht nur schön, sondern auch sehr gesund.
Da wollen wir jetzt sofort auch hin. Und das klingt ja immer so einfach, ne? Ausschlafen, sich bewegen, Sport machen, Krafttraining, sich gut ernähren, frische Sachen schnibbeln und so.
Der Alltag? Ehrlich gesagt, ich konnte gerade gut nachvollziehen, das ist doch dann auch wieder Stress. Mhm. Ich meine, das ist ja auch so eine irre Entwicklung. Früher ging es darum, schlank zu sein oder irgendwie Sport zu machen. Heute musst du ein Sixpack haben und kommen noch alle möglichen Anforderungen dazu und wird alles vermessen. Also dieser Wahn, wie viele Schritte, wie viel Eiweiß, wie viel Fett wurde verbraucht. Weißt du, du kannst den ganzen Tag damit zubringen, dich selbst zu beobachten, statt in dich reinzuspüren und zu denken, worauf habe ich jetzt eigentlich Bock? Und wenn das ein Butterkuchen ist, dann ist es vielleicht genau das, was du gerade brauchst.
Siehst du, meine Mama sagt immer von allem ein bisschen, dann wird es schon gut sein.
Super, ne? Genau so.
Dann verbringe ich auch nicht zu viel, Tage nichts zu wenig, genau. Ja. Und ich habe letztes Mal irgendwann von der Brigitte vor Jahren so einen Spruch ausgeschnitten, der hängt immer noch bei mir. Diesmal wollte ich alles richtig machen, das war schon wieder falsch.
Ich habe bei mir gedacht, heute wandelt sich dein Schicksal zum Guten. Ich gucke jeden Tag drauf.
Ja, sehr gut.
Das klappt auch.
Was ja immer wichtig ist, wie man nachher so als Frau ist, ist, wie man so als Kind war. Mm. Deshalb ist es interessant, mal zu hören, was du für eine warst in Quakenbrück als Kind zwischen Osnabrück in Niedersachsen.
Zwischen Osnabrück und Oldenburg, fantastische kleine Stadt. Möchte jedem raten, da mal vorbeizuschauen. Man hat auch einen tiefen Einblick in Kleinstadt. Bei mir war es wirklich eine. Also als die Frauenbewegung durchs Land gerollt ist, ist sie an Quakenbrück vorbeigerollt, das muss man so sagen, ganz ehrlich. Und es gab so ein paar einzelne Gestalten, die dann auch zu Vorbildern wurden. Aber es war eine interessante, eine harte, aber auch eine lustige Schulung, würde ich sagen. Also meine Kindheit.
Deine Eltern hatten einen Futterhandel.
Die Großeltern. Meine Eltern haben das zeitweise übernommen, so einen Landhandel. Da war natürlich auch immer was los sozusagen. Also immer 1000 Kinder, klar, vor iPhone-Zeit oder so. Ich war ein Mädchen mit strengen geknüpften Zöpfen, die hier anfing und einer Brille.
Die linke.
Ja, genau, da fehlt die Brille. Die habe ich immer möglichst weggeschmissen. Genau, das daneben ist meine Schwester. Das war einer der Momente, wo ich dann ganz bei mir war und keinen Knicks machen musste, würde ich mal sagen.
Aber sonst war es schon sehr angepasst. Also war es nicht so eine freche und wilde Hummel?
Nee, ich war eher so diejenige, die auch mal über den Schulhof verfolgt wurde. Also ich hatte so ein, was Wut angeht, das beschreibe ich da auch, so eine Initialzündung, weil ich, kennst du das, Deckelhof Wasser kocht auf dem Schulhof? Wenn du einen Rock anhattest, ich habe aber immer keinen Rock mehr angezogen, das war dann der größte Spaß für die Jungs, das irgendwie hochzuschmeißen und dann irgendwie einen Spruch zu machen. Und ich hatte so einen Verfolger, den ich irgendwann vorm Schultor gestellt habe. Und da habe ich tatsächlich einen Ausraster hingelegt, an den ich mich auch nicht genau erinnert habe. Also wirklich wie im Comic, dass du Sterne siehst und habe mit einer Schultasche ausgeholt und es gab Blut sozusagen. Und es stand eine Seite Mädchen, die andere Seite Jungs, die dann angefeuert haben. Und das war so ein gezieltes Ausrasten. Es tut mir bis heute leid, es tut mir leid wegen dem Nasenbluten, wirklich. Aber das war wunderbar, weil danach waren klare Grenzen. Ich bin von keinem Jungen mehr verfolgt worden. Also ich konnte wirklich so über den Schulhof gehen und es gab so, wie auf dem Markusplatz, die alle so weggewichen.
Ja, und du kennst ja eigentlich auch Wutausbruch. Deine Mama ist ein Vorbild an Wutausbrüchen, schreibst du.
Ja, meine Mutter ist sowieso ein tolles Vorbild, aber dafür, das war ganz toll, weil das so was Reinigendes hatte. Ich habe auch nie genau, ich glaube, es ging um Haushaltsdinge und Sachen, die nicht erledigt wurden. Mein Vater war auch ein leidenschaftlicher, sehr talentloser Jäger, leider, aber war viel weg, Schüsse treiben mit viel Alkohol. Also es gab viele Sachen, wo es Streitanlässe gab. Ich wusste aber, das gilt nicht mir. Ja. Und deshalb konnte ich das immer beobachten. Und es war wirklich, es hallte durchs ganze Haus. Und es wurde auch mal was hingeschmissen. Und danach war irgendwie klare Luft. Ich fand das fantastisch. Weil mein Vater dann wirklich Hacken zusammen da stand, der hat keinen Ton mehr gesagt. Ja, und ich dachte so, wow. Also man muss dazu sagen, das bezog sich natürlich auf den häuslichen Bereich. Ne? Dann war eine Zeit lang Ruhe und alle haben so ein bisschen und mitgeholfen. Und das war nach ein paar Wochen wieder vorbei.
Ihr wart
viele Frauen.
ihr wart so eine ganz normale Mittelstandsfamilie, die alles richtig gemacht hat, bis dann einmal eine Frau auf den Hof kam zu euch oder in den Betrieb, der ihr, weiß nicht, so ein Zimmer vermietet habt.
Ja,
es und gab die dann dir gezeigt hat, wow, die Welt kann ja noch ganz anders aussehen.
Das war Anni, das war fantastisch. Das heißt, ich nenne sie so in dem Buch für den Fall, dass sie auch noch irgendwo lebt. Ich weiß nicht, wie sie das findet. Anni war die Frauenbewegung, die Hippie-Bewegung in Person, hatte so ein indisch eingerichtetes Zimmer. Ich war noch ein Kind und habe die einfach in weiten Schlaghosen, Strickoberteil, ohne BH, natürlich eine Frau ohne BH, unglaublich. Und ich habe die nur von Weitem angehimmelt und habe jedes Wort von den Lippen abgelesen. Und irgendwann durfte ich bei ihr mit rein und die hatte so ein Album. Das war für mich, ist für mich der Auftakt zu diesem Kapitel über Liebesleben, weil sie wirklich ein Vorbild dafür war, wie man da auch rangehen kann und das für mich eine völlig neue Welt war. Ein Album voll mit allen Männern, mit denen sie mal eine Affäre hatte oder irgendwas hatte. Es war auch bekannt, dass da ein Studienrat dabei war, der auch super aussah. Sie hat oft da Blumensträuße bekommen und ich durfte da drauf zeigen und dann hat sie mir erzählt, ja, der ist etwas stiller, aber so süß und der ist sehr wertschätzend und der macht cool. Sie hat sehr wertschätzend über diese Männer geredet und ich dachte, wow, so ein Pool von Männern und dann kann ich mir am Ende einen aussuchen davon. Das mache ich genauso.
Und hast du es dann so gemacht? Nein. Aber du bist immerhin Stewardess geworden und du hast geschrieben, das war auch eine wilde Zeit damals. Mhm. Also du bist ja dann erstmal Au-pair-Mädchen in die USA und dann Stewardess geworden. War das so, dass du dachtest, jetzt weg mit allen Konventionen, ich möchte die Welt sehen, Quackenbrück ist mir zu klein und jetzt möchte ich so ein bisschen, also, wie Anni mir es vorgelebt hat, einfach mal ein bisschen wilde
Anni hat sein. Anni, tatsächlich, weiß ich gar nicht, ob ich die im Kopf hatte, die Fliegerzeit war schon also mit Anlauf da raus. Das war aber automatisch so. Also es war ja wirklich eine Weltreise, eine Betriebsfeier nach der anderen. Ich muss es wirklich so sagen. Ich will jetzt auch nicht, der Job ist ein seriöser und wichtig. Und wir haben viel gefeiert und waren viel unterwegs. Ich würde sagen, ich habe natürlich einen Einblick bekommen in ganz andere Kulturen. Ich habe mich selber auch noch mal ein bisschen kennengelernt. Ich habe aber auch, Hashtag MeTooRetro, habe ich das ja genannt, auch die ersten Erfahrungen gemacht mit so Angängen wie, also ich hatte zum Beispiel zu Hause so ein Wegglas mit Visitenkarten.
Yeah.
Und damals hast du die ja bekommen, da wurde immer hinten was draufgeschrieben.
Von den Gästen?
Von den Gästen, vor allen Dingen Business Class im Übrigen. Erste Klasse war entspannt, die Geschäftsmänner. Nach oben buckeln, nach unten treten, ich sag's mal so, es war wirklich damals. Und die waren irgendwie der Überzeugung, dass sie jetzt Gottes Geschenk an die Schöpfung sind und dass wir alle nur darauf warten, mit denen abends auszugehen. Hätte ich überhaupt kein Interesse. Aber ich habe diese Karten gesammelt und irgendwann auch mal geguckt, was da so drauf stand. Ne? Wo übernachten sie denn? Oder manchmal habe ich das auch einfach dann laut vorgelesen. Ganz selten mal. Ich hatte nicht immer den Mut. Ja, ich wäre gespannt zu sehen, wie sie ohne Uniform aussehen. Habe ich das einfach mal vorgelesen.
So, und zwar in der Kabine.
In der Kabine. Und habe ich einfach mal, ich fand das so drüber und habe gedacht, komm, ich mach das jetzt einfach mal. Und habe das laut vorgelesen und gesagt, ja, wie kriegen wir das denn jetzt raus? Das ist ja echt schwierig. Und dann war so ein Charme-Moment. Ich wollte halt was, Charme ist ja auch ein großes Thema, auch ein Buch. Ich wollte was zurückgeben. Ich wollte einfach mal sehen, wie ein Mann reagiert, der beschämt wird. Und tatsächlich war dann auch dicke Blicke, aber die waren meistens in so einer Traube unterwegs und am Ende sind sie dann doch, das muss man sich erst mal trauen, ey, Wahnsinn. Also irgendwie war ich dann doch wieder los und waren die Punkte auf der anderen Seite.
Ich meine, das war ja auch die Zeit, wo MeToo noch an der Tagesordnung war, kann man sagen. Wir haben es nur nicht so bezeichnet und auch gar nicht so unbedingt immer gemerkt. Also du beschreibst ja dann auch, es ging ja dann weiter in den Journalismus. Du hast dann eine Ausbildung gemacht an der Henry-Nannen-Schule und dann als junge Kollegin, hast du das auch zu spüren gekriegt?
Ja, im wahrsten Sinne. Bestimmt auch, also ganz sicher. Das ist ja auch eine Sozialisation für sich. Ich habe ja nach Lufthansa gedacht, also schlimmer kann es ja nicht kommen. Und dann war ich im Journalismus, muss ich wirklich mal so sagen. Auch da, also das nicht jugendfreie erzähle ich jetzt nicht, aber so Situationen bei einem Vorstellungsgespräch, die ganz gut bebildern, wie da eigentlich rangegangen wurde, dass du jederzeit bewertet wurdest, dass du jederzeit auch, ich muss mal so sagen, unter der Gürtellinie angesprochen wurdest. Und du kennst es bestimmt auch. Es wurde dann mal, du bist doch eine Taffe. Komm, das macht dir doch nichts. Ich meine, da stehst du doch drüber, da lachst du doch drüber. Ja, aber es war die Erwartung da, dass wie so ein Assessment Center in Sachen Sexualisierung, wie nennt man das, Sexualisierung, sollte ich eigentlich wissen, so anzunehmen und einfach da durchzutreten sozusagen und sich das gefallen zu lassen. Dieser Anspruch war echt schon etwas, worüber wir uns gar keine Gedanken gemacht haben.
Oder die Chefs, die hinter einem standen, so ganz dicht und haben so die Nacken gekrault hat, während sie so auf deinen Text geguckt haben und du dachtest so, der meint mich, der findet mich toll. Vielleicht haben wir es sogar manchmal, weiß ich nicht,
ist das so
gedacht. So eine, ich glaube, es war auch so eine Wertschätzung, weil man dachte, irgendwie mache ich hier einen guten Job. Ich habe immer gedacht, ich mache einen guten Job. Ich habe komischerweise nicht gedacht, es bezieht sich auf...
Klar, hast du einen guten Job gemacht. Du hast einen fantastischen Job gemacht. Aber die Frage ist, ist das so ein Feedback, dass man dann...
Nein, im Nachhinein überhaupt nicht. Aber man hat es nicht begriffen. Also ja. Frau hat es nicht begriffen, ich habe es nicht begriffen.
MeToo war ich dann auch. Als ich das so im Netz gelesen habe, war es natürlich so, dass ich dachte, wow, es gibt einen Namen dafür und jetzt wird das formuliert. Und ich habe damals auch lange drüber nachgedacht, sollst du dich da jetzt anschließen und das alles mal rausholen? Hab's nicht gemacht, habe dieser Bewegung atemlos zugeschaut, habe auch gesehen, dass sich ganz viel verändert und habe das natürlich auch mit befördert. Und jetzt habe ich gemerkt, nee, die Wut ist noch da darüber. Und ich habe ein Bedürfnis, also das nagt noch und ich habe das Bedürfnis, noch mal rauszuhauen. Und ich glaube auch, dass die Geschichten erzählt werden sollten. Ne? Auch das, was wir so mitgemacht haben, in der Annahme, das gehört zu unserem Job dazu. Das ist ja eigentlich unglaublich.
Ich meine, du plädierst ja und machst Mut dafür, dass Frauen eben wirklich heute anders auf früher gucken, anders sich angucken und einfach die Wut rauslassen und Frau sind, selbstbewusst sind. Interessanterweise gibt es aber ganz viele Frauen, die wollen das gar nicht. Die wollen eigentlich so zurück zu dem, was wir schon mal hatten. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Tradwives, Trad von Tradition, Tradition.
Ja.
Es ist doch schon erschreckend, dass es jetzt viele gibt, die so in diese Eva-Hermann-Richtung zurück. Frau am Herd, oder?
Das hast du genannt, das finde ich gut. Das ist, das muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt wirklich platt gemacht, ehrlich gesagt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, auch nicht vor 30, nicht vor 20 Jahren, dass es ernsthaft Millionen Frauen gibt, die sich jetzt an so einen Account dranhängen und ja auch tatsächlich, es gibt ja auch noch Entwicklungen in die Richtung, auch bei jungen Frauen, die sagen, dann suche ich mir halt so einen Sugar Daddy und dann habe ich meine Ruhe, dann mache ich den Haushalt und die Kinder, was ja, wie wir wissen, 1a in die Altersarmut führt, wenn man nicht einen Ehevertrag hat. Manchmal denke ich, meinen die das wirklich ernst? Ich glaube, und das kommt nicht wirklich zur Geltung, es ist Teil einer politischen Entwicklung. Also man darf nicht vergessen, dass ein Rechtsruck dahinter steckt und es gibt konservative Bewegungen, die genau das wollen, dass Frauen dann wieder zu Hause bleiben, sich um diese Dinge kümmern, Care-Arbeit umsonst machen und dann komplett wirtschaftlich abhängig sind vom Mann. Ich weiß nicht, hättest du es, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich sowas entwickelt.
Ja.
Und muss jetzt ehrlich sagen, da Hashtag Wut, da muss ich jetzt leider mich entgegenstellen bei dieser Entwicklung und sagen, habt ihr sie noch alle?
Lassen wir jetzt so stehen und machen jetzt mal nichts mit sozialen Medien, sondern ganz analog mit Büchern. Philipp Kafsack hat BuchhändlerInnen nach ihren Tipps für den Oktober gefragt. Vielleicht ist ja was für Sie dabei.
Das Streichholz ratscht über die Reibefläche. Ihre anmutigen Töne sinken zu Boden. Im Oktober vor 130 Jahren hatte sich der Männergesangsverein gegründet. Und an diesem Donnerstag im Oktober verglüht er. Stille. Verlegenheit die Frage. Wohin mit mir?
Das liest.
Heute aus dem Rosarium in Uetersen mit Thorsten Fiether. Moin.
Moin.
Und der Neuerscheinung. Nach uns das Leben von Gudrun Eiden.
Das waren ja jetzt Zeilen, die durchaus nach Abschied klingen. Die Frage, was wird mit mir? Wer stellt diese Frage?
Ja, die Frage stellen sich vier Herren aus dem Männergesangsverein. Und der löst sich nun auf. Und nun ist die große Frage, was kommt nun? Bin ich so zufrieden mit dem, was ich jetzt habe? Möchte ich was verändern? Was habe ich durchlebt? Welche Entscheidungen sind mir schwer gefallen?
Welchen Stellenwert hat der Gesangsverein bisher in Ihrem Leben gespielt?
Ja, der Gesangsverein wäre deren Halt. Sozusagen, ne? Deren regelmäßigen Treffen, Freunde treffen, das waren die Konstanten in deren Leben. Wobei alles andere, wie das Leben so ist, sich verändert hatte.
Was sind das für vier Herren?
Die vier Herren sind alle natürlich im gesetzteren Alter, haben alle schon vieles von Leben erlebt, teilweise verheiratet, teilweise verwitwet und hadern aber sehr mit ihrem Schicksal. Und es geht tatsächlich darum, was vom Leben bleibt. Und deswegen ist es gar kein ganz so leichtes Buch.
Warum nicht?
Weil es um Schicksale geht, um Lebensentscheidungen, die man vielleicht auch bereut und Tod, Trauer und auch, wie sie sich selber in dem Charakter verändert haben. Es ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein trauriges Buch mit traurigem Ende, so würde ich das nicht beschreiben, aber es betrifft schon ein ernstes Thema. Gibt aber trotz allem am Ende Hoffnung und es ist auch sehr leicht zu lesen. Durchaus für zwischendurch, mit 200 Seiten, schnell mal zu bewerkstelligen, aber ist auch keine leichte Lektüre.
Ich bin in Uetersen im Kreis Pinneberg bei Laborenz. Familienunternehmen seit 1882, in dem Thorsten Fiether bereits in der fünften Generation arbeitet. Mit Kollegin Rebecca Petersen spreche ich jetzt noch über ihr aktuelles Lieblingsbuch. Was das Meer verspricht, von Alexandra Blöchel.
Nachts, wenn der Himmel die gleiche Farbe hat wie das Meer, kommt einem die Welt unendlich vor. In Kombination mit diesem Titel, was das Meer verspricht, hat es ja schon so ein bisschen was von kitschigem Liebesroman. Ist es das?
Das ist es eigentlich gar nicht, nein. Absolut nicht. Und es ist auch so, dass dieses die Welt kommt einem unendlich vor, eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Denn wir befinden uns auf einer sehr kleinen Insel, die auch weit abliegt vom Schuss. So viel von der großen, weiten Welt hat man da noch nicht gesehen.
Wer lebt da auf dieser Insel? Wen lernen wir da kennen?
Wir lernen Vida kennen. Vida ist die Protagonistin, die auch schon ihr ganzes Leben lang auf der Insel lebt, bis dann auf einmal Marie auf die Insel zieht. Das sind beides junge Frauen und diese Marie ist eben ganz anders und weckt in Vida auch so ein bisschen die Sehnsucht, was da draußen vielleicht noch sein könnte, was das Leben noch zu bieten haben könnte.
Und das ist dann eine Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelt?
Es ist eine Freundschaft, die sich so ein bisschen in eine Liebesgeschichte auch entwickelt, aber es ist sehr kompliziert.
Ist es dann eher so die Liebesgeschichte, die im Fokus steht, oder was ist so das Thema des Ganzen?
Die Liebesgeschichte steht schon auch im Fokus, aber ein ganz großer Fokus ist auch einfach so dieses Inselleben. Ja, man könnte schon fast melancholisch sagen, dieses Szenario dieser eigenen Welt, die man da hat, das war schon sehr, ja, sehr interessant.
Bleibt nur noch die Frage, was lese ich zuerst?
Die Geschichten der älteren Herren und ihrem Gesangsverein oder über das Liebeswirrwarr auf der einsamen Insel? Eigentlich egal. Hauptsache, lesen.
Ganz klar für mich. Und für dich?
Liebeswirrwarr.
Ja, klar. Oder?
Ich habe meine zweite Profession inzwischen.
Kommst du denn noch zum Lesen oder guckst du nur oder vor allem Social Media?
Ich gebe zu, dass ich schnell aufs Hörbuch umsteige. Mhm. Bei der Hausarbeit.
Ja, das ist gut.
Ich finde auch, finde es wunderbar. Oder abends vorm Einschlafen oder so ist gar nicht so. Ja, ich finde es eine wunderbare Erweiterung, zuhören zu können.
Es gibt auch so tolle Podcasts. Und einen machst du, der heißt ja. Parshit.
Lisas Parshit,
das finde ich super, den Namen Parshit. Und da geht es wirklich darum, dass viel in Beziehungen schiefläuft? Oder?
Also auch da wendet sich das vielleicht auch eher an die Frauen, die so ein bisschen was erlebt haben schon, die erste Trennung schon hinter sich haben. Und wir haben uns vor, ich habe mir vorgenommen, damit bin ich angetreten, zu sagen, ich habe die Rundumbetreuung gebraucht bei Trennung, Scheidung und Neuanfang und so weiter und ich möchte das Frauen auch bieten. Und wir haben wirklich von finanzieller Gewalt, Beratung, Scheidungsanwältin bis zu emotionalen Sachen, Empty Nest, das alles dabei. Und ich lebe von den Geschichten von Frauen, die sich da öffnen und mir das erzählen. Das sind fantastische Beispiele dabei. Also wie Frauen auch auseinandergehen tatsächlich, eine Trennung hinlegen, mit demselben Mann wieder zusammenkommen. Das wird zum Anfang für die Gründung eines Unternehmens, nachdem sie vorher nicht mal ein eigenes Konto hatten. Auch das gibt es ja noch oft genug, ja. Man glaubt es nicht. Also es sind im Grunde sind die Frauen die Heldin. Ich muss nur richtig fragen und die erzählen Geschichten, wo alle atemlos zuhören können und einfach so einen Kick bekommen für das eigene Schicksal.
Ich bin auch ganz oft begeistert, wie gut die ihr Schicksal dann meistern. Wenn sie einmal tief gefallen sind, schaffen sie es meistens wieder so aus der Asche zu kommen. Aber du hast gerade ein Stichwort gesagt, finanzielle Gewalt, was ich noch spannend finde, weil das ist ja ein Riesenthema, was eigentlich bislang auch keinen Namen hatte.
Ja, also es ist auch interessant, genau. Also vieles davon wird erst deutlich, wenn da ein Begriff drüber steht. Und wenn eine Frau zum Beispiel keinen Zugriff hat auf das gemeinsame Konto, wenn es keine Möglichkeit gibt, angeblich im Grundbuch zu stehen fürs gemeinsame Haus, man kommt in Teufelsküche am Ende bei einer Trennung, dann ist das, wenn sich jemand weigert, finanzielle Gewalt. Oder wenn Unterhaltsgeschichten laufen und da wird dann mal gezahlt, mal nicht, es wird ein willkürlicher Beitrag gewählt. Man kann aber auch keinen Vorschuss bekommen. Dann ist das eine Art und Weise, jemanden in Schach und klein zu halten. Also du hast keine Stimme, wenn du dich nicht selber finanzieren kannst. Du hast nur noch schlaflose Nächte. Dass das einen Begriff jetzt hat, ist wahnsinnig hilfreich. Und wir tragen dazu bei, dass man es überhaupt so benennt und guckt, was kann ich ganz früh machen. Und ich sage, das kann es gar nicht auf Aktivistin, Entschuldigung, bitte einen Ehevertrag. Nicht zugunsten des Mannes. Viele denken dann, ach so, ja, da kriege ich dann, nee, zugunsten, alles ausgeglichen. Weil damit Liebe ist auch, dass beide ruhig schlafen können, finde ich.
Der Podcast, den machst du zweimal im Monat und dann machst du noch jeden Montag Montagsmut. Morgen ist Montag und Montagsmut haben wir gerade schon gesehen, ich glaube bei dem Trad Wives
war ich auch dabei, Montagsmut. Klar.
Also da schnappst du dir Themen, die so in der Luft liegen und sagst wirklich was sehr Persönliches dazu.
Letzte Woche ist mir der Papst entgegengekommen mit seiner Meinung über Frauen, die doch irgendwie, lebendige Hingabe sein sollen und Pflege. Ich sage, oh, Franziskus, knapp daneben ist auch daneben. Heftig. Wo ich dann tatsächlich auch mal am Ende sage, ich glaube, man muss austreten aus dem Verein. Also man muss den gegen die Wand fahren lassen. Ist sowieso mein Motto, mehr gegen die Wand fahren lassen. Nicht sich für alles verantwortlich fühlen. Man muss weder in der Kirche drin bleiben, noch muss man in der Ehe bleiben. Oder wenn man da kurz mal raus will, findet es vielleicht dann einen Weg, wieder zurückzukommen. Ja? Also manchmal, wenn ich das höre, was Frauen durchmachen, die dann zu einer Wechseljahrsexpertin auch gehen und da läuft zu Hause schief mit den Kindern, die werden nicht mehr angeguckt, würde ich sagen, weiß nicht, ob die Hormone Hormone braucht oder ob man ihr einfach sagen sollte, warum bitte lassen Sie sich das alles gefallen?
Weil du gerade Wechseljahre ansprichst, bei uns gibt es Tipps zum Thema Wechseljahre. Und zwar am 17.10. ist Wechseljahr-Expertin Dr. Katrin Schau, dich kennst du auch.
Ach super.
Bei ARD Gesund auf YouTube und bei uns morgen. Lisa, vielen Dank. Also wir müssen jetzt weiterreden, ist ja, klar. Ne? Und morgen kommt Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie. Schön starten die neue Woche, wünsche ich bei Ihnen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm, schön, wenn Sie morgen dabei sind. Tschüss und danke dir.
Ich danke.
Danke, danke.